Wir ticken da komplett anders. Wir sagen halt, Freiheitsbeschränkung im Schrank, der offen steht, das geht nicht. Sondern Freiheitseinschränkungen müssen verdammt gut begründet werden. Deswegen hat mich damals total geärgert, als Frau Karliczek, das ist die ehemalige, muss man sich nicht merken den Namen, die ehemalige Bundesministerin für Bildung und Forschung, die gesagt hat, es brauche ja nicht Internet an jeder Milchkanne.
Es gibt so viel zu tun in diesem Land und wir stehen uns gerade in dem Bereich Planungsgenehmigungsrecht ja selbst auf den Füßen. Also wenn wir da nicht besser werden, haben wir wirklich ein Problem auch für die nächste Generation.
Dann sind diese Zukunftsthemen nicht angefasst worden und das nervt Leute.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
Ja, herzlich willkommen heute zu meinem allerersten Podcast mit dem Titel Zukunftsmusik. Und wenn wir über Zukunft und über Musik reden, dann habe ich mir doch direkt mal zum Start den Gast eingeladen, der im Moment in meinem Leben wirklich eine große Bedeutung hat, nämlich mein Fraktionsvorsitzender Christian Dürr. Hi.
Hi Carina, ich hoffe, dein Mann hört nicht zu. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, ehrlicherweise, dass ich da in Konflikte komme. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf bei deinem ersten Podcast. Große Ehre für mich. Insofern, es freut mich sehr.
Ja, ich hoffe, mein Mann hört zu.
Aber das mit dem wichtigen Mann in deinem Leben klingt eventuell doppeldeutig. Das müssen wir vielleicht klarstellen.
Okay, dann muss man das klarstellen. Der wichtigste politische Mann.
Ich danke dir.
Im Moment an meiner Seite in der besten und innovativsten Fraktion im Deutschen Bundestag, der FDP-Bundestagsfraktion, bist du jetzt seit einigen Monaten Fraktionsvorsitzender. Erzähl mal.
Es macht wirklich Hölle Spaß. Also ich habe das ja schon mal im Landtag gemacht mit einer Fraktion von 14 Abgeordneten. Das war alles viel, viel kleiner logischerweise. Aber es ist so ein bisschen wie die Mechanismen in einer guten Familie. Es gibt auch mal Dinge, die einem nicht passen. Man freut sich aber, wenn man sich wieder sieht, insbesondere wenn mal 2 Wochen keine Sitzungswoche ist, dann habe ich schon den Eindruck, dass alle gerne wieder da sind und sich auch in der Fraktionssitzung sehen. Manchmal jetzt noch digital, aber wir haben jetzt ja zum ersten Mal auch wieder in Präsenz getagt und mein Ziel ist, dass wir das allerspätestens nach dem 19. März natürlich dauerhaft machen. Stichwort Rückkehr zur Normalität. Aber der Job macht mir Spaß, tolles Team, toller Fraktionsvorstand mit tollen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, insbesondere im AK6. Und nein,
wem
es ist eine tolle Aufgabe.
Ja, in der Tat, ich hatte nicht damit gerechnet, dass du mich damals fragst, deine Stellvertreterin zu werden. Das hat mich sehr gefreut, ist eine große Ehre, aber ist natürlich auch eine Wahnsinnsaufgabe und wir haben einen riesen ersten Erfolg, wie ich finde. Du hast gerade den 19. März erwähnt, der naht jetzt und bis dahin gehen wir jetzt Schritt für Schritt zurück in die Normalität. Das war nicht selbstverständlich.
Nein, überhaupt gar nicht. Also ich glaube, dass ich weiß, dass viele Politiker in Deutschland fest davon ausgegangen sind, dass die Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes, das ist jetzt Technik, also kurzum die Corona-Schutzmaßnahmen, über den 19. März einfach verlängert werden. Nach dem Motto, das, was man hat, das hat man. So denken ja einige und wir ticken da komplett anders. Wir sagen halt, Freiheitsbeschränkung im Schrank, der offen steht, das geht nicht. Sondern Freiheitseinschränkungen müssen verdammt gut begründet werden. Und wenn sie nicht mehr notwendig sind, dann muss man sie natürlich zurücknehmen. Denn Freiheitsrechte sind selbstverständlich, müssen nicht gewährt werden vom Staat. So, deswegen haben wir gesagt, die aktuelle Situation ist so, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, es droht keine Überlastung des Gesundheitssystems und folgerichtig muss man dann auch Maßnahmen zurücknehmen. Ich bin jetzt ganz froh, dass die Ministerpräsidentenkonferenz nicht den 19. März abwartet, sondern bereits vorher loslegt. Das ist gut. Und nach dem 19. März muss dann wieder Normalität in Deutschland herrschen. Ich glaube, das sind wir den Menschen schuldig. Und es ist die Verantwortung von liberaler Politik, sowas zu machen. Haben wir ja schon mal bewiesen, als wir die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite beendet haben in Deutschland. Ganz große Kritik aus Bayern, einem CSU-Ministerpräsidenten, der behauptet hat, wir würden jetzt hier die Gesundheit gefährden. Und Realität ist, dass Deutschland eines der erfolgreichsten Länder bei der Bekämpfung der Delta-Welle und der Omikron-Welle ist. Also Maßnahmen, die effektiv sind, wenn sie nötig sind, ja. Aber Freiheitseinschränkungen auf Vorrat, nein.
Das hast du schön gesagt. Das ist unsere Aufgabe. Das macht den Unterschied von Liberalen. Das macht auch jetzt gerade den Unterschied, dass wir hier mitmachen dürfen in Berlin, in der Bundesregierung, dass wir 4 wundervolle Minister haben, die das für uns regierungsseitig weitertreiben. Und deshalb bin ich froh, da dabei sein zu dürfen und das gestalten zu dürfen. Du hast das eben gesagt. Man hatte so ein bisschen, also es waren schon 2,5 schwere Jahre für Liberale. Man hatte oft den Eindruck, dass die Normalität zum Ausnahmezustand geworden ist. Und jetzt geht's andersrum. Das ist auch richtig so, weil die Schäden sind ja enorm. Wir haben ja eine ganz intensive Debatte auch in der Fraktion darüber geführt. Kann man, glaube ich, hier in so einem Podcast auch mal erzählen, gerade was das auch mit den Kindern gemacht hat.
Absolut.
Du hast auch Kinder.
Ich habe auch 2 Kinder und weiß, was es bedeutet. Meine Tochter ist eingeschult worden mit der Maske. Und da entwickelt sich zwar eine Normalität, aber eine sehr komische. Und das muss ein Ende haben. Nicht, weil wir die Schulen nicht schützen wollen, um Gottes Willen. Ich meine, wir waren diejenigen, die dafür gekämpft haben, dass die Schulen offen bleiben. Ganz, ganz wichtig. Und ein Riesenfehler des ersten Winters dieser Pandemie, dass man einfach kurzerhand die Schulen dicht gemacht hat. Das war, glaube ich, im Nachhinein falsch. Es war auch unfair gegenüber den Kindern, zumal damals die Schulen auch keine Infektionshotspots waren. Es war wirklich ungerechtfertigt, haben wir auch gegen protestiert. Machen wir jetzt in der Ampel anders und da sieht man, dass die FDP wirkt.
Ja, wirkt. Und deshalb geht's dann auch für mich darum, wie geht's darüber hinaus eigentlich weiter? Das steckt ja auch in diesem Podcast drin. Wie machen wir dann weiter, die Normalität wiederherzustellen? Ist das Normale für Liberale? Daran arbeiten wir weiter. Aber wir haben ja auch große Ideen. Wir sind ja angetreten, mit einem Versprechen auch an die nächste Generation für Ordnung zu schaffen, für eine Zukunft zu sorgen. Auch ein bisschen optimistischer vielleicht, wie der ein oder andere Partner so in den Wahlkampf gezogen ist, nehme ich uns zumindest immer wahr. Und was sind jetzt in deinen Augen so die größten Big Points, die wir jetzt vorantreiben müssen? Mein AK, du hast ihn ja schon erwähnt, das ist ja der AK6, so heißt er ganz sperrig. Richtig heißt er, dass wir mehr Nachhaltigkeit durch Innovationen wollen. Da steckt ganz viel drin in der Umweltpolitik, in der Verkehrspolitik, in der Digitalpolitik, in der Agrarpolitik, ein ganz wichtiges Thema für mich persönlich, aber auch in der Wohnungsbaupolitik. Da ist wahnsinniges Potenzial drin. Und was sind deine Big Points?
Weil du Agrar gerade angesprochen hast, ich komme ja aus Niedersachsen, das ist ein wichtiges Agrarland in Deutschland. In meiner Region, dem Oldenburger Land, ist die Land- und Ernährungswirtschaft der Wirtschaftszweig Nummer 1. Niedersachsen verbindet man ja immer mit so einem Automobilhersteller aus Wolfsburg, aber bei mir im Oldenburger Land ist tatsächlich Land- und Ernährungswirtschaft Top 1. Das heißt, wenn es denen schlecht geht, geht es meiner Region wirtschaftlich schlecht. Mit allen nachgelagerten und vorgelagerten Bereichen, Handwerk und so weiter. Und Digitalisierung, wir haben Branchen, die sind schon richtig gut dabei. Übrigens auch die Landwirtschaft, die ist schon echt weit. Die Betriebe sind schon wirklich gut. Deswegen hat mich damals total geärgert, als Frau Karliczek, das ist die ehemalige, muss man sich nicht merken den Namen, die ehemalige Bundesministerin für Bildung und Forschung, die gesagt hat, es brauche ja nicht Internet an jeder Milchkanne. Ich antworte, es braucht als allererstes Internet an der Milchkanne.
An jeder Milchkanne,
so sehe ich es auch. Und deswegen mache ich mir beim Thema Digitalisierung, Stichwort Zukunftsthemen, nicht so sehr Sorgen um die Unternehmen in Deutschland, um die Betriebe. Ich mache mir Sorgen um den Staat. Das müssen wir angehen.
Die Milchkanne Staat, übrigens ein gutes Beispiel dafür. Das hat mich an dem Bild am meisten geärgert, dass man über Milchkannen redet. Um die Zeit, 2020 war das, glaube ich, als man über eine Milchkanne geredet hat. Kein Bauer arbeitet heute mehr mit einer Milchkanne. Genau. Landwirte sind heute hochmodern. Die haben Melkroboter im Stall und füttern automatisiert, fahren mit GPS übers Feld. Und dann so redet man hier in Berlin von Milchkannen. Das zeigt aber genau das, was du gerade andeuten willst.
Das ist eine Hybris sozusagen der Berliner Politikblase.
Der ländliche Raum wäre rückständig. Dabei sind die Leute schon total innovativ unterwegs, nutzen das, was auch was bringt. Und du hast es schon angedeutet, ich glaube, das, was zurückhängt, sind oft die Strukturen im Apparat selbst.
Die gucken sich ihren Betrieb an, da läuft's und fragen sich, warum funktioniert der Staat nicht so? Und das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Das geht bis hin zu der Frage, wenn ich was bauen will, ein Genehmigungsverfahren, warum sind die Dinge nicht aufeinander abgestimmt? Ich könnte jetzt mit den ganzen Fachbegriffen Emissionsschutzrecht und Baurecht um mich werfen. Aber wenn ich ganz kurz eine Geschichte erzählen darf, die mir im Wahlkampf begegnet ist, im Bundestagswahlkampf, da ist ein Unternehmer aus Hannover, aus der Automobilzulieferindustrie und der macht Ingenieurdienstleistungen, hat ein neues Bürogebäude gebaut und die Landeshauptstadt hat natürlich Baugenehmigung erfordert und er hat sie beantragt und auch sollte sie auch bekommen. Und dann war noch der Hinweis, er müsse noch ein Gutachten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes beibringen, weil das eine gefährdete Fläche sei. Er hat gesagt, natürlich, Vorsicht ist das Gebot der Stunde, und hat das für teuer Geld bezahlt, eingereicht, dann wurde losgebaut, und dann fiel ihm ein, dass er sagte, Mensch, ich will irgendwie, dass wir meine Mitarbeiter morgens, so ein richtig cooler Unternehmer, Mittelständler, wenn die morgens in Betrieb kommen, dann sollen die auch das Werbeschild, einen großen Pylon sehen, weil die sich alle mit meinem Unternehmen identifizieren, und das will ich auch zeigen, visuell nach außen. Und hat er da angerufen, und die haben gesagt, dafür braucht es einen neuen Bauantrag natürlich. Er hat gesagt, okay, das machen wir. Und dann haben die gesagt, ja, dann bräuchten wir aber auch noch ein Gutachten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Und er hat gesagt, liebe Leute, das habe ich doch gerade vor 6 Monaten eingereicht bei der Baugenehmigung für das Grundstück. Und da sagten die, nee, das Gutachten sei veraltet. Und da fragt man sich, wie viel kriegerische Auseinandersetzungen in den letzten 6 Monaten in Hannover stattgefunden haben. Ich erinnere mich an keine. Und er auch nicht. Aber das ist auch nicht die Schuld der Mitarbeiter in der Baubehörde. Das sind doofe Rechtsgrundlagen und ein nicht digitalisierter Staat. Denn ich erwarte doch als Unternehmer, dass diese ganzen Prozesse aufeinander abgestimmt sind. Dass man nicht hinterherlaufen muss, dass man nicht fragen muss, wo muss ich hin, zu welcher Stelle. Es gibt so ein lustiges Asterix-Comic, so hol dir das Formular 75b, damit du das Formular 26a bekommen kannst. Also solche Dinge nerven, und es machen andere Länder, Baltikum, Estland beispielsweise, viel besser. Und da können wir was lernen.
Da können wir definitiv was lernen, weil wir stehen uns ja mittlerweile selbst im Weg. Wir haben riesen Aufgaben. Wir reden darüber, wie wir in Zukunft autonom fahren, auch auf der Straße, nicht nur auf dem Acker, weil wir eben schon darüber geredet haben, was alles ansteht. Wir reden darüber, schneller zu bauen. Wir haben einen riesen Sanierungsstau, ist uns jetzt zu Beginn der Legislaturperiode übergeben worden von der alten Regierung im Bereich Brückensanierungen. Es gibt so viel zu tun in diesem Land, und wir stehen uns gerade in dem Bereich Planungsgenehmigungsrecht ja selbst auf den Füßen. Also wenn wir da nicht besser werden, haben wir wirklich ein Problem auch für die nächste Generation. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen ja den Standort jetzt moderner machen, innovativer machen und in die Zukunft tragen, auch gerade für die nächste Generation, für unsere Kinder und deren Kinder. Und da gibt's viel zu tun. Das Thema Altersvorsorge ist auch ein großes Thema.
Hast Weil du gerade auch? Kinder ansprichst, ja. Ganz genau, ganz zentral. Junge Menschen, die jetzt ins Berufsleben streben, die wollen ja auch wissen, dass sie am Ende im Alter, das ist zwar noch ein paar Jahrzehnte hin, aber dass sie davon was haben, dass wenn sie jetzt hart arbeiten, auch die Früchte ernten können. Und auch die Rentnerinnen und Rentner heute fragen zu Recht nach und sorgen sich um ihre Altersvorsorge, Altersversorgung. Und da sage ich, müssen wir ran. Das ist 16 Jahre lang verpennt worden. Ich ärgere mich sehr, dass die Union, die in Deutschland ja immer staatstragend war, das überhaupt gar nicht angegangen ist. Das ist ein Grund, warum unser Kollege Johannes Vogel und ich vor knapp 2 Jahren die gesetzliche Aktienrente vorgeschlagen haben, weil wir gesagt haben, der demografische Wandel ist doch da, der lässt sich doch gar nicht aufhalten. Also brauchen wir mehr Kapitaldeckung. Heißt, nicht nur die jüngere Generation finanziert die Renten der älteren Generation, sondern man hat eine Chance vorzusorgen und selbst einen Kapitalstock aufzubauen, selbst sich wirklich was zurückzulegen, was einem gehört auch. Ich habe nichts gegen die umlagefinanzierte Rente, aber sie braucht eine Erweiterung, ein Update. Und wir sagen mal, wir wollen die Rente enkelfit machen, und das gehört dazu. Ich finde, dass die deutschen Arbeitnehmer davon profitieren sollten, dass überall auf der Welt wir ein Wachstum haben, dass wir eine prosperierende Weltwirtschaft hoffentlich auch bald wieder haben. Moment, kleine Delle, aber das wird wieder besser. Wir merken das schon im asiatischen Raum. Und davon sollen unsere Arbeitnehmer profitieren. Also ein Aktienfonds, der international investiert ist, ganz breit gestreut. Und die Schweden machen uns das seit 20 Jahren vor. Ein super erfolgreicher Fonds, staatlicher Fonds, wo alle einzahlen. Und am Ende geht es den Rentnerinnen und Rentnern besser.
Ja, man kann auch manchmal was nachmachen, was andere schon gut gemacht haben. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich so in den letzten Jahren hier mitgenommen habe. Ich kam ja nicht rudimentär aus der Politik. Ich kam ja wirklich von außen mit dazu, durfte dann 2017 das erste Mal mit im Bundestag dabei sein. Und das war nicht einfach am Anfang, hier so diese Prozesse zu sehen und auch zu sehen, wie weit weg manche Diskussionen tatsächlich von der Realität entfernt ist. Und was mich umtreibt, ist tatsächlich dieses Thema, hier wird ganz oft über über die Stilllegung debattiert. Ne? Wenn Debatten beantragt sind, geht es ganz oft darum, wie schlecht alles ist und ne, wie man Leute noch besser stilllegen kann und versorgen kann, gerade wenn man Debatten von der linken Seite des Hauses so folgt. Und das ist so Das hat mich wirklich überrascht, weil es war mir nicht so klar in meinem Alltagsleben im Beruf, dass so viel über Nichtleistung debattiert wird. Und wenn ich draußen bin, erlebe ich Leute, die wollen leisten, vor allen Dingen junge Leute, die wollen, was werden, die wollen was aus sich machen, die wollen eine Perspektive haben und da auch persönlich weiterkommen. Und das ist ja der Unterschied, den wir auch herauszuarbeiten versuchen. Wie können wir mehr Chancen für mehr junge Menschen machen? Das hat was mit Bildung zu tun, das hat was mit Ausbildung zu tun. Das hat aber auch was mit Respekt und Anerkennung für Arbeit zu tun.
Absolut. Und da sind die Debatten in Deutschland manchmal entrückt, weil ich glaube, da draußen sind 82 Millionen Menschen, die Lust haben, ranzuklotzen. Und wenn dann immer nur über Versorgung, immer nur über was nicht tun, was unterlassen gesprochen wird, dann irritiert das die Leute. Die haben das Gefühl, das hat mit meinem Leben gar nicht so viel zu tun, was Politiker sprechen. Deswegen sind wir da eine andere Stimme, zu Recht. Und ich will ein Thema ansprechen, wenn ich darf, Carina, von dem ich glaube, das ist auch eine Zukunftsaufgabe. Wir haben vorhin schon über den demografischen Wandel gesprochen in Deutschland. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir Einwanderung in den Arbeitsmarkt organisieren. Und seit Jahrzehnten passiert nichts. Wir haben stattdessen Jahre gehabt, wo wir Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme hatten und in den Arbeitsmarkt, der war immer verriegelt. Und jetzt sucht jedes Unternehmen händeringend Kräfte, nicht nur ausgebildete Fachkräfte, es fehlt an allen Ecken und Enden. Und das kostet uns Wohlstand. Das kostet die jüngere Generation Wohlstand, wenn die Schultern derer, die Renten der Älteren tragen, immer weniger werden. Das müssen wieder mehr werden. Wir müssen moderne Einwanderungspolitik machen, so wie Kanada, Neuseeland, Australien das machen. Das ist ein ganz wichtiges Zukunftsprojekt und da ist spannend, dass es da durchaus Schnittmengen in der Ampel gibt. Ist ja nicht nur Schnittmengen, aber da gibt's Schnittmengen. Auch bei der Frage, wie können wir schneller planen? Wir haben vorhin über Digitalisierung gesprochen, gibt's auch Schnittmengen. Also zeigt mir, wenn man nochmal zurückblickt auf die letzten 16 Jahre, das muss man, glaube ich, auch machen am Anfang einer Legislaturperiode, dann sind diese Zukunftsthemen nicht angefasst worden. Und das nervt Leute. Und da wollen wir einen Unterschied machen. Da krempeln wir jetzt auch die Ärmel hoch und fangen an zu arbeiten.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, denn das ist ja auch verschenkte Chance für die Unternehmen selbst. Wir sind ja mittlerweile an Punkten, wo mir Unternehmer erzählen, sie müssen Produktion zurückfahren, weil ihnen Arbeitskräfte fehlen. Und nicht alles kann Robotik, Digitalisierung und Technologie in Zukunft ausgleichen. Wir werden auch Arbeitskräfte weiter brauchen. Und je mehr Entwicklungen wir auch in all den Bereichen haben, umso qualifizierter muss das Personal sein. Umso mehr Chancen gibt es auch für den Einzelnen. Also das ist eigentlich ein Riesenpotenzial, das ungehoben geblieben ist. Deshalb sind diese Schnittmengen jetzt auch auszuloten mit dem Koalitionspartner. Du hast es so schön angedeutet, nicht in jedem Bereich gleich einfach, aber definitiv, das erlebe ich auch so in den letzten Wochen, ist diese Überschrift, die wir uns ja über diese Ampelkoalition gegeben haben, mehr Fortschritt wagen, auch etwas, das alle verinnerlicht haben und was genau an diesen Punkten auch zum Tragen kommen kann.
Ja, also mehr Fortschritt wagen ist zu Recht die Überschrift. Und ich habe das Gefühl, dass wir in der Vergangenheit verzagt in der Gegenwart waren, aber nicht auf Fortschritt geschaut haben und Zukunft. Das ist ein anderer Stil in der Politik. Deswegen macht das Spaß. Ich habe vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr auch nicht gedacht, dass es eine Ampelkonstellation nach der Bundestagswahl wird. Aber jetzt merkt man, dass da Schnittmengen sind und vielleicht sogar Themen man angehen kann, die man mit der Union nicht hätte angehen können. Übrigens Rentenpolitik, Rentenreform, das haben wir mit der CDU schon 2009 diskutiert, hat alles nicht geklappt. Also jetzt haben wir da eine Chance und die sollten wir nutzen, weil dieser Schwung, den man am Anfang hat, den soll man am besten in die ganze Periode mitnehmen.
Ja, das stimmt. Da haben wir auch große Lust drauf und ja, es gibt viel zu tun für uns. Wir sind noch in einer Sitzungswoche, das müssen wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle auch mal erzählen. Deshalb sind wir immer so ein bisschen auch zeitlich eingegrenzt am Ende des Tages. Aber vielleicht noch so eine Frage zum Schluss. Zukunftsmusik. Mhm. Was hörst du für Musik?
Oh, also Antwort lautet, meine Frau hört oft Ed Sheeran, ich höre zu. Ich bin wirklich sehr breit aufgestellt. Also ich höre tatsächlich wirklich alles. Also ich höre alles. Ich bin bei Klassik leider manchmal raus, muss ich sagen. Das ist so eine kleine Bildungslücke. Aber ansonsten höre ich eigentlich fast alles.
Liberal.
Liberal. So, genau, liberal.
Sehr gut. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diesen ersten Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer Lust bekommen haben, weiter zuzuhören, wenn sie uns bis hierhin zugehört haben.
Bestimmt. Es war mir eine ganz große Ehre, liebe Carina. Also herzlichen Dank, dass ich der Premierengast sein durfte und freue mich vielleicht Auf ein Wiedersehen. Ja. Also im Podcast, sonst nachher im Plenum.
Vielleicht beides, das nehme ich gerne auf. Danke dir.
Danke.